Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche 365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonnier doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unserer Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Start mal rein in die Predigt und damit herzlich willkommen jetzt auch extra nochmal an dich im Podcast. Schön, dass du dich reingeklickt hast und auch mit dabei bist und vielleicht hörst du meine Stimme zum ersten Mal oder du siehst mein Gesicht heute zum ersten Mal. Deshalb, mein Name ist Manuel Berger, ich bin laut Ausweis 1,86 Meter groß und nach 4 Tagen Urlaub am Bodensee 2 Kilo schwerer und es ist nicht mal übertrieben, leider. Ich habe mich extra gewogen und war schockiert. Aber ja, bin verheiratet mit meiner Frau, der Sarah, bin Papa von Sophie Grace und Magdalena und bin eben der Pastor hier in der Kirche 365 im wunderschönen München. Und wenn du innerhalb der letzten 2 Wochen schon mal hier im Gottesdienst warst oder vielleicht hast du den Podcast von zu Hause oder von der Sonnenliege oder wo auch immer du gerade bist, verfolgt, dann weißt du, dass wir uns aktuell in einer 3-teiligen Osterpredigtserie befinden und möchte uns einfach so eine kurze Zusammenfassung zu Beginn geben, was so die letzten 2 Wochen in dieser Serie passiert ist. Wir haben am Palmsonntag angefangen mit unserer kleinen Serie und haben uns den Esel von Palmsonntag ein bisschen genauer angeschaut und haben einfach geschaut, hey, was haben du und ich mit einem Esel zu tun? Warum sind wir manchmal wie ein Esel und warum sind wir manchmal hoffentlich nicht wie ein Esel? Wenn dich das interessiert, kannst du es im Podcast nachhören. Und letzte Woche, 2. Teil, Ostersonntag, da habe ich, es war für mich auch cool, das erste Mal gemeinsam mit meiner Frau, mit Sarah gepredigt. Und wir haben uns verschiedene Flecken angeschaut, die wir haben können in unserem Leben oder die wahrscheinlich viele von uns kennen und was das mit Ostern zu tun hat und so weiter. Und ich möchte heute im 3. Teil, letzten Teil dieser kleinen Serie, über eine Person mit euch sprechen, die auch in der Ostergeschichte der Bibel erwähnt wird, die aber, wenn man diese Story in der Bibel so liest, recht unscheinbar ist, wo man schnell drüber lesen kann. Und wo man denkt, ja, der hatte eigentlich gar nicht so eine große Rolle, aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, empfinde ich zumindest, dass diese Person echt ein Held gewesen ist in dieser Ostergeschichte, ein Glaubensheld. Und das heißt, wir gehen von Tier über Sache zu einer Person, wir gehen vom Esel über Flecken zu, und ihr könnt das Bild mal einblenden, zu ihm hier und ihr wisst gleich, wer das ist. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Gemälde von Josef von Arimathäa. Laut Wikipedia zumindest. Also soll das sein. Das ist die Person, um die es heute geht. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du mit mir mal aufschlagen im Neuen Testament der Bibel, das allererste Buch, Matthäus-Evangelium. Ich möchte mit euch mal vier Verse lesen. Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, also fast das Ende vom Matthäus-Evangelium. Und wir lesen ab Vers 57. Da heißt es Folgendes. Und das ist praktisch, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und noch am Kreuz hängt, dann kommt dieser Part hier. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimathäa stammte und ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam von Jesus. Pilatus ordnete an, der Tote solle Josef überlassen werden. Vers 59, da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das neue, noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Vers 61, Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. In Vers 57 haben wir gelesen, als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimathäa stammte und ein Jünger Jesu war. Und wenn du jemand bist, der sich Notizen machen möchte und ein bisschen mitschreibt seine Gedanken während der Predigt, der Titel heute lautet nicht, sei ein Esel, sondern sei ein Josef. Sei ein Josef. Es ist wahnsinnig kreativ, ich weiß. Aber warum sollen wir sein wie dieser Josef aus Arimathea? Oder warum ist es, können wir uns von ihm ein paar Dinge abschauen und lernen? Weil gerade beim Drüberlesen fällt einem das nicht so auf, aber ich könnte auch diese Predigt mit dem Titel überschreiben, sei ein Glaubensheld, weil Josef war in gewisser Weise ein echter Glaubensheld. Und wir schauen uns das ein bisschen an. Und das Spannende ist, wenn wir in diesen Text schauen, den wir gerade gelesen haben, dann fängt diese Passage an in Vers 57 mit den Worten, dass Josef aus Arimathea ein reicher Mann gewesen ist. Was da nicht steht ist, als es Abend wurde, kam Josef ein Prediger, ein Pastor, ein Bischof, ein Theologe, ein Kirchenmitarbeiter zu Pilatus und hat um den Leichnam von Jesus gebeten. Nee, da steht eindeutig, Josef aus Arimathea, ein reicher Mann, ein Geschäftsmann, ist zu Pilatus gegangen und hat gebeten, hey, kann man den nicht abhängen, ich würde den gern beerdigen. So. Und ich finde, wir sehen da auch sehr eindeutig dran, dass Gott nichts dagegen hat, wenn du reich bist. Das sind gute Nachrichten. Gott hat nichts dagegen, wenn es dir gut geht, wenn du wohlhabend bist, wenn du versorgt bist. Weil wir sehen nicht nur, Josef von Arimathea war ein wohlhabender Mann, sondern er war auch ein Jünger von Jesus, steht in diesen Versen. Also du kannst auch Jesus nachfolgen und musst nicht dein Haus und alles, was du hast, verkaufen und in einer Höhle wohnen. Nein, du kannst ein Jünger von Jesus sein und es kann dir trotzdem und es darf dir trotzdem gut gehen im Leben. Okay? Also das heißt, wir können uns alle entspannen. Das ist nichts, was irgendwie, wo Gott sagt, ja, also wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du bettelarm sein. Nee, das steht da ganz eindeutig anders. Und das sehen wir, finde ich, auch bei Josef, weil was uns die Bibel sagt, ist nicht, dass Geld böse ist, sondern Geld ist neutral. Geld ist immer neutral, es kommt einfach nur darauf an, was ich mit dem Geld mache, was ich habe, und was Geld mit mir macht. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und es bringt mich zu meinem ersten Punkt, wenn du mitschreiben willst, weil was wir hier von Josef lernen können, ist, dass wenn wir auch mit dazu beitragen wollen, dass andere Menschen Gott kennenlernen, ihr persönliches Osterwunder erleben können, dass sie zu Gott zurückfinden und in eine Beziehung mit Gott Vater, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist kommen, wenn das nicht nur ein Wunsch ist, den wir haben, sondern wenn wir wirklich aktiv dabei helfen wollen, dass das passiert, können wir von Josef lernen, dass wir den Einfluss, den wir heute haben, nutzen für diese Sache. Das ist Punkt Nummer eins, ihr könnt ihn mal hinschmeißen, ich habe ihn ein bisschen zusammengefasst, den eigenen Einfluss mutig nutzen. Weil gerade der Reichtum, den Josef von Arimathea gehabt hat oder der Wohlstand, den Erfolg, den er als Geschäftsmann gehabt hat, das hat es ihm überhaupt erst möglich gemacht, zu Pontius Pilatus, dem damaligen Statthalter, gehen zu können und den Leichnam von Jesus bekommen zu können. Weil Jesus hing da eben noch am Kreuz. Und wenn wir versuchen, uns das mal so für die heutige Zeit vorzustellen, dann hat das bedeutet, oder ein Statthalter zur Zeit der Bibel, kann man vergleichen mit unserem Ministerpräsidenten zum Beispiel. Oder in Amerika mit einem Gouverneur von einem Staat. Ja, also eine hochrangige politische Persönlichkeit. Und wenn wir uns jetzt überlegen, ja, Manuel, kann ich jetzt dem Herrn Söder einfach so in sein Büro reingehen und ihm eine Frage stellen? Na, kann ich nicht. Oder kann ich ihm eine SMS schreiben? Lieber Markus, kurze Frage. Kann ich bitte den Leichnam von Jesus vom Kreuz abhängen? Ich würde ihn gern beerdigen. Lieben Gruß, ich hoffe, das passt für dich, Manuel. Na, weil ich habe seine Nummer nicht und selbst wenn ich sie hätte, würde er zurückschreiben, wer sind Sie, löschen Sie diese Nummer. Aber so ungefähr so können wir uns das vorstellen. Der Josef von Arimathea hatte so einen Einfluss, der war bekannt, der war in diesen Kreisen ein angesehener Mann und deswegen konnte der einfach so ohne Terminvoranmeldung zu Pontius Pilatus, zum Ministerpräsidenten hingehen und sagen, das ist meine Bitte und weil wir uns kennen und weil wir uns irgendwie schätzen, wir sind vielleicht nicht immer gleicher Meinung, aber wir schätzen und respektieren uns, habe ich diese Bitte an dich und weil wir eine gute Beziehung haben, sagt der Pontius Pilatus, mach das, das passt, du darfst das machen. Und wenn wir uns dann aber auch noch bewusst machen, in welcher politischen Lage das Ganze damals stattgefunden hat, dann sehen wir, dass das nicht nur ein großzügiger Schritt war, ein netter Schritt, den Pontius Pilatus da gemacht hat, sondern es war ein ziemlich mutiger Schritt. Weil zu der damaligen Zeit seien eigentlich alle, die öffentlich gesagt haben, hey, ich glaube, dass dieser Mann, den sie da ans Kreuz genagelt haben, dass das nicht nur ein Prophet gewesen ist und ein guter Mensch, sondern ich glaube, das ist echt dieser Messias, das ist der Sohn Gottes. Wenn du das öffentlich gesagt hast, dann bist du ziemlich schnell hinter einem Fenster gestanden, wo Stäbe davor gewesen sind. Dann bist du ziemlich schnell eingeknastet worden oder dir sind sogar noch schlimmere Sachen passiert. Das heißt, der Josef von Arimathea hat gewusst, hey, in dem Moment, wo ich jetzt öffentlich meinen Glauben irgendwie bekenne und sage, ich möchte den Sohn Gottes beerdigen, ich glaube, dass das nicht ein Verbrecher war, sondern jemand anders, bedeutet das, das bietet das Potenzial, dass ich alles verliere in meinem Leben. Wenn es blöd läuft, verliere ich damit alles. Ich verliere meinen Status, ich verliere meine Position, ich verliere meinen Titel, mein Business, mein Geld, meine Geschäftspartner. Es kann passieren, dass ja, dass nicht nur mir was passiert, sondern dass auch meine Familie darunter leidet, weil dann hat meine ganze Familie diesen Stempel. Das sind alles Dinge, dessen er sich bewusst war, aber er hat keine Angst gehabt, für seine innere Überzeugung abgelehnt zu werden, sondern er war mutig genug, diesen Schritt trotzdem zu gehen. Ja, bei ihm war das nicht so nach dem Motto, ah, mir geht's so schlecht und ich habe eh nichts mehr zu verlieren, dann probiere ich das mit Jesus heute mal aus, sondern bei ihm war es genau das Gegenteil, mir geht's eigentlich richtig, richtig gut. Mir geht es richtig gut, ich bin versorgt, ich habe mehr als genug, meine Familie ist versorgt und es steht alles für mich auf dem Spiel, wenn ich jetzt sage, dass ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Weil das kann so schnell alles weg sein. Und er macht es aber trotzdem und er bittet dann Pilatus um den Leichnam von Jesus, weil er erkannt hat, hey, alles das, was ich in meinem Leben habe, meine Talente, meine Fähigkeit, meinen Besitz, das hat Gott mir gegeben, um das nicht nur für mich zu nutzen, sondern um damit auch anderen von Nutzen zu sein, ein Segen zu sein. Es ist nicht nur für mich alles, was ich habe, sondern das ist auch, um ein Segen zu sein für meine Mitmenschen. Und vielleicht hat das der ein oder andere von uns schon mal gehört, wenn wir hier von dem in dem Text heißt es ja, es ging um den Leichnam von Jesus, aber der Körper von Jesus ist auch in der Bibel oftmals eine Metapher oder ein Bild für die Kirche. Das heißt, der Josef hat verstanden, das, was ich habe, das, was ich kann, das, was ich bin, das habe ich von Gott bekommen, um damit beizutragen, dass der Leib Christi, dass die Kirche nicht stirbt und hängen gelassen wird, sondern zu neuer Kraft kommt, um es mal in bildlicher Sprache zu formulieren. Und wenn ich von Kirche spreche, dann meine ich damit nicht, und Gott meint es auch nicht, das Gebäude hier. Okay? Also wir sprechen nicht von einem Gebäude, wo ein Kreuz drauf ist, wo eine Glocke dran hängt, oder gut, bei uns schaut es ein bisschen anders aus, aber wir reden nicht von einem Gebäude, sondern Kirche im Sinne Gottes ist immer, sind wir, sind die Menschen, sind Menschen, die im Glauben, wo auch immer, zusammenkommen, mit dem Ziel ausgerichtet zu sein auf Gott und ihm zu begegnen, von ihm zu lernen, miteinander zu wachsen und das Leben miteinander zu teilen. Das ist Kirche aus der Perspektive Gottes. Wir Menschen haben das in der Vergangenheit nicht immer so gut gemacht, in der Vermittlung, was Kirche wirklich ist und woraus wirklich ankommt, aber das ist das, was uns die Bibel lehrt. Das heißt, was wir hier von Josef lernen können, ist einfach den Einfluss, den wir heute haben, und der schaut bei jedem von uns anders aus, aber dass wir den mutig nutzen, um dazu beizutragen, dass immer mehr Menschen Teil dieser Familie werden, dieser Kirche werden. Und da geht es jetzt nicht darum, dass alle Menschen hier in die Kirche 365 gehen müssen, sondern einfach, dass sie in dieser Gemeinschaft mit Gott sind und dass sie einen Ort haben, wo sie sich zu Hause fühlen können, wo sie wissen, da kann ich anderen ein Segen sein, da wird mir geholfen, ich habe immer jemanden, der für mich da ist und Menschen, die mich einfach lieben und die immer für mich da sind, weil Gott immer für mich da ist. Wo ich nicht reinkomme und Angst haben muss, ich muss mich erst einmal beweisen oder wo ich Angst haben muss, oh, wie werden mich die jetzt beurteilen, weil ich komme mit dem Päckchen oder mit der Frage oder mit der Vergangenheit, wo ich einfach weiß, ich kann so sein, wie ich bin, weil Gott mich so nimmt, wie ich bin. Amen. Das mal zu Punkt Nummer 1. Und das Zweite, was wir von Josef lernen können, ist, auch wenn es dunkel wird oder auch wenn es dunkel ist, ein Segen zu sein. Und was meine ich damit? Der Josef von Arimathea ist deswegen, zumindest nach meiner Auffassung, echt ein Glaubensheld gewesen, weil, und auch das haben wir vorher in Vers 57 schon gelesen, er ist nicht gekommen, als es Tag war, zu Pilatus, sondern er ist gekommen des Nachts, am Abend. Also schon dunkel war, erst zu diesem Zeitpunkt ist er, ich sage mal im übertragenen Sinn, zu Jesus gekommen. Und es war zu einer Zeit, wo Jesus eigentlich schon tot war. Jesus hing da am Kreuz, er war schon Stunden vorher gestorben. Und wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass Josef von Arimathea mit Jesus unterwegs war, als Jesus noch gelebt hat, als er Wunder getan hat, als er Tote auferweckt hat, als er Dämonen ausgetrieben hat, als er wundersam irgendwo Essen vermehrt hat und lauter krasse Dinge gewirkt hat. Also da, wo ganz viele andere Menschen bei Tageslicht, in guten Zeiten mit Jesus unterwegs waren, da lesen wir nicht, dass Josef von Arimathea dabei war, aber wir lesen, wo es dunkel war, wo eigentlich Jesus ihm nichts mehr geben konnte, da ist er zu Jesus gekommen. Da hat er geguckt, wie kann ich jetzt ein Segen sein? Und Josef ist zu Jesus gekommen, als der Körper von Jesus schon komplett zerschlagen war. Der war ausgepeitscht, der war so entstellt, sagt uns die Bibel an anderer Stelle, dass er nicht mal mehr ausgesehen hat wie ein menschlicher Körper. So haben sie den Körper zugerichtet. Ja, der war blutüberströmt, da war nichts mehr Anziehendes an diesem Körper, der noch Stunden vorher Massen an Menschen angezogen hat und wo Menschen geschrien haben, Hosianna, Hosianna, und das ist der Messias und wir feiern ihn. Nichts mehr von diesem Körper, wo Menschen angetan waren, war übrig, sondern ganz das Gegenteil. Wir lesen im Matthäus 26, also ein Kapitel weiter vorne in Vers 56 bei der Verhaftung von Jesus, da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Das heißt, alle die tagsüber, ich benutze heute so ein bisschen die bildliche Sprache, die tagsüber mit Jesus unterwegs waren, die in guten Zeiten mit Jesus unterwegs waren, die coole Dinge mit Jesus unterwegs waren, als es Nacht geworden ist, waren die alle weg. War niemand mehr da, haben sie ihn einfach im wahrsten Sinne des Wortes hängen lassen. Aber Josef nicht. Josef ist gerade dann zu Jesus gekommen. Ja, also da, wo andere Menschen gesagt haben oder sich so vielleicht die Frage gestellt haben, hey, was kann ich jetzt von Jesus bekommen? Wie kann ich von Kirche, von seinem Leib profitieren? Was kann ich abgreifen? Was kann ich bekommen? Da hat er sich die Frage gestellt, was kann ich geben? Da, wo andere Leute gesagt haben, hey, ich habe gerade Bock drauf, mit Jesus unterwegs zu sein, hat er gesagt, ich mache es trotzdem, auch wenn ich keinen Bock habe. Da, wo andere Leute gesagt haben, hey, ich will gesegnet werden, da hat er gesagt, ich möchte ein Segen sein, unabhängig davon, was dabei für mich rausspringt. Also er hat eine ganz andere Denkweise gehabt, sozusagen. Und wenn ich an das zurückdenke, was wir vorher gelesen haben, in dem Moment, als Jesus ihm nichts mehr geben konnte, also es ist in dem Moment nichts Spektakuläres mehr passiert, weil Jesus war tot, und ich sage das bewusst mit Ausrufezeichen, in dem Moment, als Gott selber, als, als Jesus, als der Körper von Jesus, als die Kirche jemanden zur Unterstützung gebraucht hat, Hilfe gebraucht hat, haben im wahrsten Sinne des Wortes alle anderen ihn hängen lassen, außer Josef von Arimathea. Und Josef von Arimathea war eben kein Pastor, kein Prediger, kein Kirchenmitarbeiter, das war ein Geschäftsmann, ein ganz normaler Mensch in Anführungszeichen, der sich einfach entschieden hat, ich möchte mich von Gott benutzen lassen. Punkt. Und der einfach verstanden hat, hey, ich bin gesegnet worden von Gott, um ein Segen zu sein. Und ich will das, was ich bin, ich will das, was ich kann, ich will das, was ich habe, ich will das einsetzen, damit Gottes Plan im Leben von anderen Menschen auch zustande kommen kann, damit andere Menschen davon auch profitieren und Gott kennenlernen können, so wie ich das einst für mich erleben durfte. Möchte er wie ein Segenswerkzeug in Gottes Hand sein. Und obwohl dieser Josef von Arimathea so einflussreich gewesen ist, obwohl er so wohlhabend, so reich, so erfolgreich, was auch immer gewesen ist, ist es ihm nicht drum gegangen, bei seiner noblen Tat, Jesus zu beerdigen, noch groß gesehen zu werden, weil er ist des Nachts gekommen. Das heißt, er hat das nicht gemacht, so nach dem Motto, schaut mich an, ich nehme ihn vom Kreuz und ich lege ihn in mein Grab. Ich bin so großzügig, es ist mein Grab und er darf bei mir Probe liegen und ich gebe ihm das, weil ich so ein weites Herz habe und hoffentlich kann ich damit meinen Einfluss noch vergrößern und werde noch bekannter und dadurch gewinne ich noch mehr Geschäftspartner und kann noch mehr Geld verdienen. Nein, all das hat er nicht gemacht. Er hat es gemacht im Dunkeln, um möglichst nicht gesehen zu werden, weil es ihm nicht darum ging, was andere Menschen von ihm halten oder um noch mehr Follower oder noch mehr Likes oder was auch immer zu kriegen, sondern er wollte einfach nur ein Segen sein und es zeigt für mich auch eine demütige Haltung, die Josef gehabt hat. Und mich beeindruckt es immer, wenn ich Stories hier auch aus unserer Mitte, aus der Kirche höre, zum Beispiel, heute sind sie, habe ich sie noch nicht gesehen, aber Samuel und Emma, die, wenn ich höre, die beiden haben ein Waisenhaus in Nigeria aufgebaut, zum Beispiel. Und sind gerade dabei, noch eine Berufsschule da anzudocken, damit die Kids, die sie dort aufgenommen haben, dass die dann nicht nur versorgt sind, sondern dass die Ausbildung machen können, damit die, auch wenn die das Waisenhaus verlassen müssen ab einem bestimmten Alter, dass die etwas haben, wo sie selber eine Fähigkeit haben, Geld verdienen können und ihr Leben weiterleben können. Und die gehen damit nicht hausieren. Ja, die wenigsten von euch werden das wissen, weil ihnen das nicht an die große Glocke hängen, weil es ihnen aber auch nicht darum geht, gesehen zu werden, sondern ihnen geht es einfach nur darum, hey, ich möchte ein Segen sein für diese Kinder oder wir wollen ein Segen sein für diese Kinder und zwar nicht nur tagsüber, wenn es Spaß macht, sondern auch nachts, wenn es herausfordernd ist, weil in Nigeria, muss man auch wissen, werden die Christen von dem muslimischen Teil der Bevölkerung aktiv verfolgt. Also das ist kein Spaß in doppelter Hinsicht. Und trotzdem machen die das und die fliegen immer wieder runter und die nehmen viel, viel Geld in die Hand von sich selber, einfach um ein Segen zu sein für andere Menschen. Und es beeindruckt mich und es inspiriert mich und es fordert mich auch auf eine gute Art und Weise heraus, weil das ist das Herz, was Gott für uns Menschen hat. Einfach pure Liebe, die bereit ist zu geben. Und genauso ist aber nicht nur bei Samuel und Emma, dass mich das beeindruckt, sondern bei jeder Story, die ich über eine Connect-Karte zugesteckt bekomme oder über eine WhatsApp-Nachricht oder die mir jemand so erzählt, wo Menschen einfach erzählen, dass sie ein Segen sein konnten für jemanden und Menschen dienen konnten und die sich einfach gefreut haben oder die dadurch ja, gesegnet worden sind, das finde ich genauso super. Also ich mache da kein Ranking und sage, die Story kriegt 10 Punkte und die kriegt 8 und die kriegt 3. Es begeistert mich einfach, wenn wir als Kirche Menschen dienen, Menschen helfen, weil das ist das, was ich mir wünsche, dass wir dafür bekannt sind, dass wir eine Kirche sind, die Menschen hilft, die Menschen dient, die Menschen segnet. Es geht nicht darum, dass die Leute kommen und sagen, ja, die Kirche 365, da gibt es immer eine gute Predigt oder da gibt es immer einen guten Lobpreis, sondern die sollen einfach wissen, mir wird geholfen. das sind Menschen, die sind immer voller Liebe. Das ist das, was ich mir wünsche für uns. Und deswegen bin ich dankbar, wenn ich solche Stories höre. Und ich weiß auch, die Mandy hat mir das nicht erzählt, damit ich das jetzt in der Predigt erzähle. Aber die Mandy hat, und ich möchte das einfach als Beispiel nehmen, um uns zu zeigen, dass das, was es bedeutet, im Alltag ganz praktisch ein Josef für jemand anderen zu sein. Weil die Mandy hat mir vor geraumer Zeit erzählt, dass sie ein junges Mädchen kennengelernt hat, ich glaube im Deutschkurs, irgendwie so. Und da war jetzt ist nicht sofort eine Freundschaft entstanden, sondern man hat sich halt kennengelernt dort und dann irgendwie sporadisch Kontakt gehabt. Und irgendwann hat sie mitbekommen, dass dieses junge Mädchen im Krankenhaus ist. Und was hat Mandy gemacht? Sie hat sich entschieden, ich werde dieses Mädchen, und es war eine längerfristigere Geschichte, und sie hat, glaube ich, mindestens zweimal die Woche über mehrere Wochen hinweg dieses Mädchen einfach im Krankenhaus besucht, weil die sonst niemanden hier hatte. Und daraus ist dann eine Beziehung entstanden, und was ich mitbekommen habe, ist, dass sie immer wieder mal jetzt bei Ian und Mandy zu Hause ist, und sie hat jetzt noch nicht gesagt, boah, ich glaube an diesen Jesus, aber sie hat ihre Schritte in diese Richtung gemacht. Warum? Weil sie persönlich gespürt hat, dass Gott sie liebt durch das, was Mandy für sie getan hat. Und das ist das, worum es geht, dass wir Menschen mit der Liebe, die Gott uns gegeben hat, zu Gott hin lieben. Es geht nicht darum, dass wir im Vorbeirennen irgendwie die gute Nachricht von Jesus jemandem um die Ohren hauen, sondern sie müssen spüren, dass wir das auch leben und dass wir das ernst meinen und dass es uns der Gegenüber wert ist, Zeit mit ihm zu verbringen, einfach nur, weil wir die Person lieben, weil wir sie gern haben, weil sie uns wichtig ist. Und mir ist auch bewusst, nicht jeder von uns ist wie Samuel und Emma berufen, ein Waisenhaus in Afrika aufzubauen, aber wir alle sind berufen, einen segnenden Lebensstil zu führen. Und das ist auch das, was ich wir sind berufen, täglich segnend zu leben. Und wenn du nicht weißt, warum ich jetzt da Punkte zwischen die einzelnen Buchstaben gemacht habe, du hast auf deinem Platz ein kleines Kärtchen, da steht auch segnend leben drauf. Und hinter jedem Buchstaben verbirgt sich so eine Methode, wie man Menschen segnen kann. Da haben wir letztes Jahr eine Predigtserie drüber gemacht. Und wenn du da mehr wissen möchtest, du findest einen QR-Code auf diesem Kärtchen und kannst es dir nochmal nachhören oder kannst dich nochmal neu befeuern lassen, nochmal neu inspirieren lassen. Bei mir ist es wichtig, dass dieses Segnen zu leben, dass das nicht nur eine Predigtserie war im Herbst letzten Jahres, die 5 Wochen gedauert hat und dann haben wir die abgeschlossen und dann aus den Augen, aus dem Sinn, sondern es ist mir wirklich wichtig, dass das ein Lebensstil unserer Kirche ist. Und deswegen dachte ich mir, es ist eine gute Möglichkeit, das nochmal hier ganz strategisch einfließen zu lassen. Aber ich fasse das nochmal zusammen, was wir von Josef lernen können, ist, dass wir den Einfluss, den wir schon heute haben, mutig nutzen, um Menschen einfach dabei zu helfen, zu Gott zurückzufinden, in die Familie Gottes reinzukommen, eine Kirchenfamilie zu finden, ob das hier ist oder nicht, kann die Person selber für sich entscheiden. Das ist gar nicht so entscheidend. Das Zweite ist, dass wir uns entscheiden, auch im Dunkeln ein Segen für unsere Mitmenschen zu sein. Also, dass wir das auch machen, dass wir auch dienen, dass wir auch segnen, wenn wir mal keine Lust haben. Dass wir uns nicht nur denken, ja, wenn ich Bock habe, wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich genug Geld habe, wenn ich genug Muße habe, dass ich es dann mache, weil dann wird es wahrscheinlich nicht so oft passieren. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ausgeschlafen habe mit 2 kleinen Kindern. Und ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn man Teenager hat. Ich weiß nicht, wie viel man dann mehr schläft, das ist ein anderes Thema. Aber dass wir uns entscheiden, auch in dunklen Zeiten, auch wenn uns niemand anders dabei sieht, so wie die Mandy, die hat niemand gesehen. Sie hat das nicht gemacht und hat nicht auf Facebook einen Livestream gestartet und sagt, ich gehe jetzt wieder ins Krankenhaus und hier ist mein Spendenkonto und wenn ihr das cool findet, dann spendet. So, das hat sie nicht gemacht, weil es nicht um das geht, sondern einfach ein Segen zu sein, weil ich Gott liebe und weil ich andere Menschen liebe. Punkt. Und das Dritte, was wir aus diesen Versen hier von Josef lernen können, ist, im Glauben zu handeln. Im Glauben zu handeln. Und was ich damit meine, wir gehen nochmal in Matthäus Kapitel 27, die Verse 59 und 60. Da heißt es nämlich Folgendes. Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das neue, noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Und ich meine, wenn wir das lesen, wir wissen, dass Jesus effektiv nur übers Wochenende in diesem Grab gelegen ist, nur 3 Tage in diesem Grab verbracht hat und dass Josef ihm eigentlich ja sein Grab nur geliehen hat, statt hergeschenkt hat. Aber Josef hat es ja nicht gewusst zu der Zeit. Und wenn wir mal so überlegen, ich meine, ein Grab ist was anderes wie ein Rasenmäher. Also ich verleihe vielleicht einmal an meinen Nachbarn mein Rasenmäher, aber wenn ich mein Grab herleihe, dann ist das normal etwas, wo ich weiß, das werde ich nicht mehr wieder zurückbekommen. Das ist dann einfach weg, weil das ist besetzt. Belegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er muss irgendwie anders gedacht haben und ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil mich interessiert hat, hey, was hat dieses Grab wohl damals gekostet? Dachte mir, okay, wenn es günstig war, vielleicht hat er sich dann gedacht, komm, baue ich mir noch ein zweites. Und die Bibel gibt uns da jetzt keine konkreten Zahlen, aber was wir in der Bibel rausfinden können, ist zum Beispiel allein die Menge an Gewürzen, die benutzt worden ist, um dann den Körper von Jesus zu salben und zu balsamieren und so weiter und so fort. Da sagt Johannes 1939, dass ungefähr 33 Kilogramm an Myrrhe und Aloe benutzt worden sind. Und das sind umgerechnet, wenn man es die Zeiten vergleicht und den Wert von Gewürzen, waren das 130.000 bis 175.000 Euro. Und das waren nur die Gewürze. Und wenn du jemanden mit einem Einfamilienhaus einsalbst, dann glaube ich nicht, dass du das in einer billigen Grotte machst. Sondern dann können wir davon ausgehen, dass dieses Grab auch entsprechend gekostet hat. Und das heißt, der Josef hat da ziemlich, ziemlich viel Geld in die Hand genommen. Oder er hat ziemlich viel Geld, sagen wir mal, aufs Spiel gesetzt, in Anführungszeichen. Und ich glaube aber, er hat das gemacht aus 2 Gründen. Das erste ist, weil es ihm Jesus wert war. Weil er gewusst hat, alles, was ich habe, habe ich sowieso von ihm bekommen. Ich bin kein Eigentümer von den Sachen, ich bin nur der Verwalter. Und wenn er sagt, er braucht es, dann soll er es haben. Und das zweite ist aber, ich bin mir sicher, er hat das geglaubt, was Jesus selber gesagt hat. Und Jesus hat ein paar Mal vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern oder in seinen Predigten etwas gesagt. Ich greife mal eine Stelle raus, Markus Evangelium 9, Kapitel 9, Vers 31. Markus 9, 31, das sagt nämlich Jesus über sich selber, der Menschensohn, und das ist so eine Bezeichnung, die hat Jesus über sich selber, so hat Jesus sich selber bezeichnet, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärt er, und sie werden ihn töten, doch 3 Tage nachdem man ihn getötet hat, wird er von den Toten wieder auferstehen. Und Josef von Arimathea war ein echter Glaubensheld, weil er das, was Gott oder was Jesus gesagt hat, einfach geglaubt hat. Ja, er hat geglaubt, dass Jesus wirklich nach 3 Tagen von den Toten wieder auferstehen wird. Und weil er das geglaubt hat, hat er entsprechend gehandelt. Und deswegen hat er ihm auch sein Grab zur Verfügung gestellt, weil er gewusst hat, kriege ich eh wieder zurück. Und dann habe ich gleich noch eine Rezension. Wie bequem, wie geräumig das Ganze ist. Und dieses im Glauben zu handeln ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es gibt einen Unterschied zwischen biblischem Glauben und mentaler Zustimmung. Und mentale Zustimmung erkennt auch an, dass die Bibel wahr ist. Mentale Zustimmung behauptet auch zu glauben, mentale Zustimmung erkennt auch an, dass Gott dieses oder jenes versprochen hat oder dass Gott dieses oder jenes gesagt hat. Aber wenn meinem Glauben die Handlung fehlt, dann ist mein Glaube tot. sagt uns Jakobus 2, Vers 17. Glaube ohne Werke, Glaube ohne übereinstimmende Handlung ist tot, ist wertlos, bringt mir gar nichts. Das heißt, Glaube ohne übereinstimmende Handlung ist nur mentale Zustimmung. Dann sage ich nur in meinem Kopf, ah ja, aber es macht nichts mit meinem Leben, weil ich nicht danach handle, was ich hier oben meine zu glauben. Aber ich glaube nicht mit dem Kopf, ich glaube mit dem Herzen. Und echter biblischer Glaube, so wie den Josef von Arimathea gehabt hat, ist mit dem alleinigen Beweis von Gottes Wort zufrieden. Sagt einfach, hey, wenn Gott das gesagt hat, dann macht er das. Und ich glaube, weil Josef von Arimathea ein Geschäftsmann war, hat er das verstanden. Weil damals war das noch so, hey, ich gebe dir mein Wort und damit ist der Vertrag gültig. Damit passt es. Und der hat es verstanden, wenn Jesus sagt, wir machen das, dann macht er das. Wir brauchen oftmals noch einen Vertrag und noch einen zweiten und ein Kleingedrucktes und einen Widerruf vom Kleingedruckten und noch eine Erklärung von der Widerruf vom Kleingedruckten. Aber er hat einfach gesagt, Jesus hat das gesagt, ich stehe zu meinem Wort als Geschäftsmann, er steht zu seinem Wort, deswegen macht er das. Ob wir das macht, ist es sein Business, das ist nicht mein Business. Er hat gesagt, er kümmert sich drum, also kümmert er sich drum. Ich muss nicht verstehen, wie er seinen Teil macht, ich muss nur meinen Teil machen. Und mein Teil ist, zu glauben, was er gesagt hat und demzufolge handle ich. Und wenn er sagt, er steht aus den Toten wieder auf und er will mein Grab haben sozusagen oder ich kann ihm eins bieten, ja dann bitte, zeig mir, wie du es machst. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, wir brauchen Gottes Business nicht bis ins kleinste Detail zu verstehen. Unser Part ist, Gott einfach beim Wort zu nehmen und dann entsprechend dem, was Gott gesagt hat und was das für uns in unserer Situation bedeutet, einfach danach zu handeln. Und bei jedem von uns sieht die Handlung in der jeweiligen Situation auch manchmal anders aus. Aber Glaube ohne Handlung ist nur mentale Zustimmung und bewirkt gar nichts. Unsere Gebete oder was auch immer wir uns wünschen, geht nicht höher wie unsere Decke, auch wenn wir schöne hohe Decken haben. Aber weiter wie das bewirkt es nichts. Und manchmal sind wir dann enttäuscht, weil Dinge nicht passieren, wo wir gedacht haben, dass sie passieren müssen. Und Gott sagt aber, ja, wenn du danach handelst, dann wird Glaube freigesetzt und dann kann ich das tun, was ich tun möchte, aber ich bin behindert durch das, weil du nicht machst, was du sagst, dass du glaubst, aber eigentlich glaubst du nicht, sondern du stimmst nur mental dem Ganzen zu und hast aber Angst, den Schritt zu gehen, weil du doch nicht so viel glaubst. Du redest über Glauben, aber du lebst es nicht. Klingt komisch, ist aber so. Und deshalb spricht die Bibel auch davon, dass wenn du Jesus Christus in dein Leben einladen möchtest, wenn du dieses Geschenk der Erlösung, was Jesus am Kreuz, am Ostersonntag, am Osterwochenende vor über 2000 Jahren für dich und für mich und für uns erwirkt hat, was er jedem Menschen auf diesem Planeten ermöglicht hat, so du hast einen rechtmäßigen Anspruch durch Jesus auf Erlösung. Du hast einen rechtmäßigen Anspruch durch Jesus auf Vergebung. Du hast jetzt schon einen rechtmäßigen Anspruch auf Heilung durch Jesus. Wenn du dieses Geschenk für dich persönlich annehmen möchtest, dann sagt die Bibel, musst du nur in deinem Herzen glauben, nicht mit deinem Kopf verstehen, mit deinem Herzen glauben und das mit deinem Mund bekennen. Und dieses Bekennen ist die Handlung für den Glauben, den du in deinem Herzen hast. Sag, ja, ich glaube, ja, Jesus, ich mache dich zum Herrn und Erlöser meines Lebens. Es ist dein Business, wie du das machst, aber es ist mein Glaube und mein Bekenntnis, dass ich mich danach ausstrecke. Und wenn du das heute machen möchtest, dann bete ich ein kurzes Gebet vor, Satz für Satz. Du kannst es, während du es hörst, mit deinem Herzen nochmal gegenchecken und sagen, kann ich mitgehen oder nicht? Und wenn du sagst, da gehe ich mit, da bin ich dabei, das ist prima, Viva Colonia, dann sprich mir einfach nach und bring deinen Glauben, den du im Herzen hast, mit dieser Handlung zum Ausdruck. Und dann wird kein Blitz vom Himmel kommen, aber es wird in deinem Inneren etwas passieren, weil die Bibel sagt, in dem Moment, wo du das machst, kommt Gott mit seinem Geist in dein Herz und er gibt dir, und ich erinnere uns an die Predigt von letzter Woche, du kannst den Podcast nachhören, er gibt uns einen schicken Anzug. Er nimmt uns unser Fleckenhemd weg und er gibt uns ein neues Gewand innerlich. Himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Ich mache dich hier und heute zum Herrn und Erlöser meines Lebens. Jesus, ich nehme die Erlösung durch dich jetzt in Anspruch. Ich will dir folgen. Amen. Amen.
Von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an office@kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.